Erst im Winter war sie zur Bezirkskriminalinspektion K1, wie die Mordkommission in Flensburg offiziell hieß, gekommen. Im letzten Jahr hatte sie das K1-Team bei einem Fall von häuslicher Gewalt unterstützt und nach Abschluss des Falls war sie von der K1-Leiterin Hilke Hasselbrecht eingeladen worden, sich auf eine frei werdende Stelle zu bewerben. Liv hatte der Teamgeist im K1 gefallen und sie mochte die resolute und unkonventionelle Leiterin. Hasselbrecht hatte sich von Anfang an hinter Liv gestellt, auch als einige Kommissare kritisierten, dass sie mit ihren 29 Jahren zu jung sei. Bei der Mordkommission seien Lebenserfahrung und Menschenkenntnis gefordert. Liv spornte die Kritik nur noch mehr an. Die Berufung in die Mordkommission war eine Chance, mit der sie nie gerechnet hatte, und sie würde sie nutzen. Sie würde beweisen, dass sie der Aufgabe gewachsen war. Als Einstimmung auf den neuen Tag spielte sie ihr Lieblingsreggae-Stück. Danach schaltete sie die E-Drums aus. Erst jetzt nahm sie das Knurren ihres Magens und die Schwere ihrer Glieder wahr. Die Nacht saß ihr in den Knochen. Liv nahm die Kopfhörer ab und rieb sich die Ohrmuscheln. Aus dem Obergeschoss drangen Stimmen und das Klappern von Tellern zu ihr. Eilig stieg sie die schmale Kellertreppe des Kapitänshauses, in dem sie zur Miete wohnten, hoch. Jetzt freute sie sich auf Sanna und Elise. Sie war sehr früh, bereits mit 16, Mutter geworden und die ersten Jahre waren damals hart gewesen. Als Jugendliche, die Baby, Schule und Ausbildung unter einen Hut bekommen musste, waren Müdigkeit und Zeitdruck ihre ständigen Begleiter gewesen. Ihr Perfektionismus machte ihr das Leben ebenfalls nicht gerade leicht. Und dennoch hatte sie nie daran gezweifelt, dass sie alles schaffen würde. Denn sie war nicht allein. Sie hatte Sanna, ihre Tochter, und sie hatte ihre Großmutter Elise, die damals als Einzige zu ihr gehalten und sie unterstützt hatte. Mit den beiden an ihrer Seite erschien nichts unerreichbar. Ihre Familie war ihr Kraftzentrum. Als Liv ins Wohnzimmer trat, deckte Sanna gerade den Frühstückstisch. Durch die breite Fensterfront wirkte der Raum mit der offenen Küche hell und freundlich. An den Wänden reihten sich Kinderzeichnungen an Konzertplakate. Neben dem Sofa gesellte sich Elises Strickzeug zu Livs CD-Sammlung, Sannas Mangas und ihrer gemeinsamen Büchersammlung. Sanna drehte sich um, entdeckte ihre Mutter und umarmte sie. Die 14-Jährige war nur noch einen Kopf kleiner als Liv. Sie hatten beide rötlich-blonde Haare, Sommersprossen und ein energisches Kinn. Als Jugendliche hatte man Liv wegen ihrer schlanken, hochgewachsenen Statur Giraffe genannt, aber inzwischen galt sie eher als elfenhaft. Sie bemühte sich, die Einflüsse von Sannas Erzeuger zu ignorieren. Als Sanna vor einigen Jahren nach ihrem Vater gefragt hatte, hatte Liv versprochen, ihr den Namen zu nennen, sobald sie 16 wurde. Daher würde Sanna in 2 Jahren selbst entscheiden können, ob sie Kontakt zu ihm aufnehmen wolle.
»Alles in Ordnung, Mom?« fragte Sanna besorgt.
Statt einer Antwort drückte Liv ihre Tochter fest an sich. In diesem Augenblick kam Elise aus dem Hauswirtschaftsraum, eine Packung Hundeflocken in den Händen. Zorro, der kniehohe Mischling, den Sanna bei einem Campingurlaub am Strand aufgelesen hatte, tänzelte um die Füße der alten Dame. Elise war Mitte 70. Die grauen Haare trug sie flott gestuft, die gepflegte Kleidung wurde von einer Schürze geschützt, auf der »Flensburg ist wie Payback, ab 8 Punkten gibt's ein Fahrrad« stand, ein Gewinn beim Bingo. Elise war das, was man eine Seele von Mensch nannte. Sie hatte